Ja, guten Morgen. Ich habe, als Tobias mich fragte, ob ich den Predigtdienst heute übernehmen kann, Gott gefragt: Mensch, was ist dran für diesen Morgen? Gib dein Wort einfach, dass es da ist, dass es treffend ist. Wo möchtest du Akzente setzen heute Morgen? Und dann hat mir Gott einen Text geschenkt. Und ich habe mir diesen Text angeschaut, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und ich fing mich selber immer mehr an, unwürdiger zu fühlen, darüber zu sprechen. Weil ich mir einfach gesagt habe, hey, das, was dein Wort dort sagt, das, was dein Wort dort, wo es uns ermutigt, herausfordert, meine Güte, da habe ich selber bei mir unglaublich viele Baustellen im Leben. Wer bin ich, dass ich darüber spreche und uns dazu ermutige? Und wisst ihr was, es ist einfach so, das Wort Gottes sollen wir unter uns sein lassen. Nun egal, ob ich selber immer wieder herausgefordert bin und mich manchmal auch gerade darin als Versager fühle. Das Wort Gottes ist so, wir sollen nichts hinzutun und wir sollen nichts verschweigen. Und so möchte ich einfach das mit uns teilen, was Gott mir aufs Herz gegeben hat für diesen Morgen. Und wir lesen dazu einen Bibeltext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Und dort schreibt Johannes: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei Gott, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und hieran erkennen wir, dass wir Jesus erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Diese Worte sind primär an Christen gerichtet, die Johannes dort schreibt. Also an Menschen, die eine persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus Christus haben. Die sagen, die ihn Jesus lieben, die davon überzeugt sind, dass er Realität ist. Die ihn lieben, die seinen Worten folgen und das aus Liebe, aus Begeisterung, Ergriffenheit von Jesus. Und doch sind sie bedeutend für die Menschen auf dieser ganzen Welt, für jeden Einzelnen. Auch für uns, wie wir heute Morgen hier sitzen. Doch einfach mal der Reihe nach. Johannes schreibt diese Worte an Christen, die ihm vertraut sind. Er schreibt: Meine Kinder, ich schreibe euch dies. Da ist eine empfundene Verbundenheit dort und er schreibt und wendet sich an sie und er kommt mit seinem Anliegen gleich auf den Punkt, weil es so wichtig ist, damit ihr nicht sündigt. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Ist eine Aussage, ja? Hammer! Das fordert heraus, damit ihr nicht sündigt. Diese Worte sind aus seinem Brief zitiert. Und zuvor beschreibt in dem Kapitel davor, wie groß der Schaden ist, den die Sünde anrichtet. Wie viel die Sünde kaputt machen kann. Und dann sagt ihr: Meine Kinder, das alles habe ich euch geschrieben, damit ihr nicht sündigt. Einfach weil die Sünde einen so großen Schaden anrichten kann. Und er beschreibt dort vor allen Dingen, Leute, die Sünde zerstört die Beziehung zu Gott. Sie macht die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott kaputt. Dort, wo Sünde ist, ist der Frieden zwischen Gott und dem Menschen zerstört. Er ist zerbrochen. Er ist weg. Die Versöhnung ist weg. Hammer, ja? Das hat die Kraft, diese zerstörerische Kraft der Sünde. Und ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Nun lasst uns einfach mal anschauen, warum Sünde so viel kaputt macht. Warum zerstört Sünde die Gemeinschaft mit Gott? Im Kapitel 1 des 1. Johannesbriefes, Vers 5, gibt uns Johannes den Einblick darin. Er schreibt dort: Gott ist Licht und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wir können noch sagen, Gott ist sündlos, ohne Sünde. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Sünde. Das ist nicht möglich. Und jetzt können wir vielleicht verstehen, warum Sünde das kaputt macht. Nun, das Wort Gottes sagt, dass Gott die Liebe ist. Was ist Sünde genau? Lasst uns dieser Frage mal begegnen. Was ist Sünde genau? Sünde ist alles das, was dem Wesen und dem Willen Gottes widerspricht. Was dem gegensätzlich positioniert ist. Nun, wenn Gott die Liebe ist, dann ist die Lieblosigkeit, der Hass, Sünde. Wenn Gott die Wahrheit ist, dann ist Lüge eine Sünde. Und wenn Gott der Friede ist, dann ist Gewalt, Neid, Unfairness Sünde. Alles das steht im Widerspruch zu dem Wesen und dem Willen Gottes. Nun, und wir können Gott und Sünde vielleicht einfach mal so in dieses Bild von Wasser und Feuer reinbringen. Habt ihr das beide schon mal miteinander kuscheln gesehen? Das geht nicht. Die beiden können nicht wirklich eine Beziehung eingehen. Einfach, weil es gegensätzlich ist. Und so ist das mit Gott und der Sünde. Da ist keine Gemeinschaft, keine Beziehung möglich. Gott ist Licht, bei ihm ist nicht die geringste Spur von Finsternis. In Vers 6 schreibt Johannes, Kapitel 1, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Sünde leben, dann lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Nun, der Wunsch Gottes ist, 1. Timotheus 2, Vers 4, ganz deutlich zu erkennen, auch an der Sendung seines Sohnes Jesus, er möchte nicht, dass wir als Menschen in der Sünde leben. Er möchte es nicht. Warum? Weil ihm so viel an der Gemeinschaft zu uns liegt. Es ist nicht sein Wunsch, dass die Beziehung zu ihm zerbrochen ist. Es ist nicht seine Absicht, dass eine Zerstörung, ein Unfrieden, eine Nichtversöhnung zwischen ihm und uns Menschen besteht. Und Gott macht das unglaublich deutlich in seinem Sohn Jesus Christus, den er gesandt hat. Er schickt einen Engel zum Beispiel auch zu Josef hin, bevor Jesus geboren worden ist im Stall von Bethlehem. Matthäus 1, Vers 21. Und der Engel verklickert dort dem Josef etwas. Deine Verlobte Maria, die dir anvertraut ist, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du dem Namen Jesus geben. Denn er ist gekommen, um sein Volk von der Sünde zu retten. Die ganze Absicht Gottes wird uns hier deutlich und immer wieder in der Bibel. Sein Sohn Jesus ist gekommen in diese Welt. Gott ist Mensch geworden in ihm, damit die Sünde aus dieser Welt herauskommen kann, damit sie überwunden werden kann. Nun, warum liegt Gott so viel daran, dass er uns von unserer Sünde befreien möchte? Und einen Aspekt haben wir schon miteinander geteilt, weil es die Gemeinschaft zwischen ihm und uns Menschen zerstört. Deshalb liegt ihm so viel daran, dass er uns von unserer Sünde befreit durch seinen Sohn Jesus. Wer von euch war oder ist verliebt? Nicht so viele. Ich wäre jetzt von mehreren ausgegangen. Verliebtheit hat doch irgendwie eine magnetische Wirkung, oder nicht? Also ich kenne das so, wenn du einen Menschen liebst, dann fühlst du dich hingezogen zu ihm, oder ist das nicht so? Du möchtest am liebsten da sein, wo dieser Mensch gerade ist. Und wer verliebt ist, der ist doch plötzlich auf der ganzen Welt zu Hause, wenn nur der Mensch bei ihm ist, den er liebt, oder nicht? Aber wenn diese Liebe auf einmal nicht erwidert wird, wenn es auf einmal keinen Widerhall findet, man empfindet so viel Liebe für jemanden und das wird einfach ignoriert, das fällt und scheint irgendwie abzufallen. Ey, man weiß auf einmal nicht mehr, wo man hingehört. Und manchmal stelle ich mir Gott vor, wie er dort oben im Himmel ist. Und er empfindet so viel Liebe für dich und mich. Und wie oft muss er erleben, dass wir diese Liebe nicht erwidern? Nun, es ist Gott eine Herzensangelegenheit, in Gemeinschaft mit jedem Einzelnen von uns zu leben. Und Gott hat dafür schon alles getan, dass du und ich nach unserem Tod auf dieser Erde in Ewigkeit mit ihm zusammen sein können. Und Leute, deshalb liegt Gott so viel daran, uns von unserer Sünde zu befreien. Damit wir die Ewigkeit mit ihm einmal verbringen können. Damit die Gemeinschaft nicht kaputt geht und nicht zerstört ist. Und das nachher nicht in eine ewige Trennung zu ihm mündet. Und Johannes erwähnt noch einen weiteren Aspekt, warum Gott uns von der Sünde befreien möchte, wenn wir uns 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 6 angucken. Da heißt es, wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. 1. Korintherbrief 1, Kapitel 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die in Sünde leben, ist sie etwas völlig Unsinniges. Und worauf macht uns das Wort Gottes an dieser Stelle deutlich? Sünde macht blind für Jesus. Sünde lässt uns blind werden für Jesus. Es lässt uns blind werden für sein Reden. Es lässt uns blind werden für sein Wirken, für seine Wahrheit. Und hier spreche ich aus einer persönlichen Erfahrung. Ich habe ungefähr mit 11 Jahren Jesus ganz gewaltig in meinem Leben erlebt. Und ich war absolut davon überzeugt, es gibt ihn. Es ist die absolute Wahrheit mit ihm. Und ich habe Jesus geliebt. Es war spürbar, er war da. Da habe ich überhaupt nicht dran gezweifelt. Nur 3 Jahre später saß ich im Gottesdienst und das nur noch aus Gewohnheit. Um mich herum haben die Menschen Gott erlebt. Um mich herum haben die Menschen mir davon erzählt, wie Gott redet, wie er zu ihnen spricht. Und ich saß dort im Gottesdienst und habe nichts erlebt von dem. Ich habe das selber nicht gesehen, ich habe das selber nicht gehört. Ich muss sagen, ich war in dieser Zeit auch nicht wirklich daran interessiert, was der da oben im Himmel von mir möchte. Ich habe im Widerspruch zu seinem Wesen und zu seinem Willen gelebt, das wusste ich. Und ich bin blind geworden für das Reden und für das Wirken Gottes. Und es war trotzdem da, um mich herum, bei all den Menschen, die mit ihm unterwegs waren. Und ich selber konnte es einfach nicht mehr sehen. In dieser Lebensphase bin ich auf eine christliche Jugendfreizeit mitgefahren. Und in diesem Freizeitprogramm, es ging über eine ganze Woche, und in diesem Freizeitprogramm war jeden Vormittag Gottesdienst angedacht. Und ich hatte da überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich wollte auf diese Freizeit nur mit, weil ein guter Freund von mir dabei war und weil wir am Donnerstag in einen Freizeitpark fahren wollten mit Sommerrodelbahn. Das waren für mich die einzigsten Gründe, weswegen ich da mit wollte. Die Freizeit fing an. Die Gottesdienste waren lästige Pflicht für mich. Und dann war endlich dieser besagte Donnerstag gekommen. Wir haben sehr früh gefrühstückt, damit wir dorthin fahren können, auf diesen Freizeitpark mit der Sommerrodelbahn. Und dann fing es auf einmal während des Frühstücks ganz heftig an zu regnen mit riesigem Unwetter. Und dann kam die Freizeitleitung auf die Idee, du, das müssen wir ausfallen lassen heute mit der Tour. Und ich war hammermäßig enttäuscht. Ich war richtig enttäuscht. Das war das, worauf ich auf dieser Freizeit gewartet habe. Deswegen bin ich mitgefahren. Nun, die Enttäuschung war eine Sache, aber was mich richtig angekotzt hat, das war, dass der Freizeitpastor auf die Idee kam, dass wir doch stattdessen einfach mal einen Gottesdienst machen. Könnt ihr euch vorstellen, wie begeistert ich gewesen bin? Und er kam auf die Idee, ja Wahnsinn, wir haben Zeit bis zum Mittag, um zu singen und zu beten und in die Bibel reinzugucken. Leute, ich hatte überhaupt gar keinen Turn da drauf. Und was passiert? Wir waren ungefähr 60 Jugendliche, wir gehen in den Raum rein, alle sitzen dort und sie fangen an zu beten, sie haben ein bisschen Lobpreis gemacht, fangen an zu beten und ich sitze wieder da in dieser Mitte. Alle um mich herum beten, freiwillig, mit Begeisterung und das schien gar nicht mehr, als ob sie aufhören wollten zu beten. Das Einzige, was ich in diesem Treffen mit Hingabe tat, war mich immer umzudrehen und auf die Uhr zu gucken, wann es endlich Mittag gab. Und die Zeit ging nicht rum. Sie ging einfach nicht rum. Und was macht man, wenn die Zeit nicht vergeht? Man fängt am besten an, etwas zu tun, richtig? So, und wenn alle um dich rum beten, dann habe ich mir gesagt, gut, dann bete ich einfach mal mit. Dann geht die Zeit schneller rum. Und ich fing an zu beten, ich habe da irgendwas vor mich hingebetet und so weiter, wie man das so macht und wie man das so gelernt hatte. Ich guckte dann sofort wieder auf die Uhr. Ich hatte das Gefühl, als ob die Zeit eher stillzustehen schien auf einmal. Und ich habe gesagt, gut, ich muss noch ein bisschen länger beten. Und ich habe noch ein bisschen länger gebetet, habe wieder auf die Uhr geguckt. Die Zeit, die ging immer noch nicht rum. Und irgendwann, für mich war echt nur noch so vom Gefühl her, Matthias, Augen zu und durch, sonst hältst du das nicht aus. Und dann fing ich an zu beten. Ich weiß noch nicht mehr, was ich gebetet hatte. Ich hatte auch keinen Plan mehr, keine Idee, keine Jesus-Beziehung. Ich war blind für ihn. Und ich betete und betete. Und plötzlich, warum auch immer, Gott ist gnädig, gibt er seinen Heiligen Geist in einer gewaltigen Kraft auf mich herunter. Und ich war richtig platt von der Gegenwart Gottes. Richtig platt. Richtig berührt, richtig ergriffen, hin und her geworfen. Und was fing an? Ich fing auf einmal an mit Begeisterung und freiwillig, weil ich das wollte, anzubeten und zu beten und zu beten und zu beten. Und es war schön zu beten. Und weißt du, was dann Käse war? Dann gab es Mittagessen. Und ich war so enttäuscht, dass es auf einmal Mittagessen gab. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich dachte, Mensch, wir haben doch noch den ganzen Tag Zeit und können beten. Warum wollt ihr jetzt Mittagessen gehen? Ich habe an diesem Tag 6 Stunden gebetet. Ergriffen von Jesus. Ergriffen von Jesus. Auf einmal wieder sehen können, wie Jesus redet. Auf einmal wieder sehen können, wie er wirkt. Und dass der Wahrheit ist, das, was ich total verloren hatte, dadurch, dass ich im Widerspruch zu ihm gelebt hatte, durch Sünde blind geworden für sein Reden und für sein Wirken. Nun Leute, warum möchte Jesus uns von Sünde befreien? Weil die Gemeinschaft zu ihm sonst zerstört ist, weil wir für blind für sein Reden und Wirken sind. Und weil wir die Einladung in den Himmel, die Ewigkeit mit ihm zu bringen, verlieren durch die Sünde. Nun, jetzt verstehen wir auch die Dringlichkeit des Johannesbriefes und wir gehen wieder auf den Eingangstext zurück. 1. Johannes 2, Vers 1 bis 3. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wisst ihr, was die große Gefahr der Sünde ist? Sie macht aus der Liebe Gottes zu uns ein Geheimnis, was wir nicht mehr entdecken können. Wir werden total abgestumpft für Gott. Total abgestumpft. Immer mehr. Nun, wir sollen nicht mehr sündigen. Wir sollen nicht mehr gegen das Wesen und den Willen Gottes leben, damit uns das nicht verloren geht. Und jetzt steht in Römer 3, Vers 22 bis 23 folgendes. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand an Jesus glaubt oder nicht an Jesus glaubt, denn alle sind sie Sünder. Ihr habt gemerkt, dass das kein Kompliment ist, ja? Die Tatsache ist totaler Käse. Egal wer du bist, egal wo du herkommst, wir sind allesamt Sünder. Wir sündigen, aber wir sollen es doch gar nicht mehr tun, damit uns die Dinge nicht verloren gehen. Schauen wir uns den Eingangsbibeltext weiter an, 1. Johannes 2, Vers 1 bis 3. Johannes schreibt, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei Gott, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. Das ist wie ein Anwalt für uns, der im Himmel sitzt, stimmt's? Der da sitzt bei Gott, dem Vater, und der dich und mich wie ein Beistand, ein Fürsprecher vertritt. Und Jesus liegt da Gott nicht im Ohr, das dürfen wir uns nicht so vorstellen, und sagt Gott, ey, komm her, drück mal ein Auge zu, der ist ja gar nicht so schlecht dran, ja? Guck dir mal lieber den an. Oder drück mal ein Auge zu Gott, also das kannst du doch nochmal durchgehen lassen, das ist doch in Ordnung. Leute, Jesus ist kein Rechtsverdreher, er ist ein Rechtssprecher. Er ist die Wahrheit, stimmt's? Jesus ist die Wahrheit nun und er sagt Gott schon, hey, leider, aber der ist nicht versöhnt mit dir. Leider. Der lebt in Sünde. Aber er sagt auch zu Gott, hey, der bereut es, was er getan hat. Der hat darum gebeten, dass du ihm vergibst. Und Gott, jetzt liegt es an dir. Vergib ihm. Geh wieder auf ihn zu. Er bereut es. Er will wieder dein Kind sein. 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Nun, wir müssen mit der Tatsache leben, dass wir als Menschen immer wieder in Sünde fallen können, werden. Aber Leute, damit ist nichts verloren. Wir haben einen Beistand bei Gott dem Vater, Jesus Christus, und er ist treu und er ist gerecht. Und weiter heißt es in diesem Text, und Jesus ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus, der Versöhner für unsere Sünden. Und weiter heißt es dann abschließend, und hieran erkennen wir, dass wir Jesus erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und sein Gebot, das heute in der Mitte der Verkündigung stehen soll, lasst uns einfach mal die Finger von der Sünde lassen. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht mehr sündigt. Und dieser kleine Satz lässt mich unwürdig fühlen, darüber zu sprechen. Weil ich auch weiß, dass ich ein Sünder bin. Aber wir haben den Beistand Jesus Christus im Himmel. Nun, wie können wir abschließend ganz praktisch den Sack zumachen? Und ich möchte dir heute Morgen drei Fragen stellen. Und beantworte du sie einfach für dich selber, was sie dir wert sind. Und die erste Frage ist es dir wichtig, in einer lebendigen Glaubensbeziehung mit Jesus zu leben? Die zweite Frage ist es dir wichtig, dass du sein Reden und sein Wirken hörst und siehst? Ist dir das wichtig? Und die dritte Frage, möchtest du einmal die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen? Beantworte das für dich, was dir diese Fragen wert sind. Und jetzt ist etwas ganz entscheidend. Lasst uns Gott um die Vergebung unserer Sünden bitten. Um das Leben im Widerspruch zu ihm. Damit uns diese Dinge nicht verloren gehen. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Dass wir uns die Ewigkeit nicht verspielen. Dass wir nicht blind werden für das Reden und das Hören Jesu. Für die Wahrheit seines Wortes. Und dass wir die Gemeinschaft nicht aufs Spiel setzen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Herr, und dass deine Liebe zu uns in der gesamten Bibel zum Ausdruck kommt, vom Anfang bis zum Ende deines Wortes. Herr, seinen Höhepunkt darin findet, dass du in Jesus Christus Mensch wirst. Herr, und diese Sendung von Jesus war da, damit er uns durch unseren Glauben und die Bitte um Vergebung unserer Sünde befreit davon. Herr, danke, dass du uns so unglaublich liebst, dass du mit uns in Gemeinschaft leben möchtest. Herr, die ganze Ewigkeit möchtest du mit uns verbringen. Danke dafür. Jesus, danke, dass du gekommen bist in diese Welt. Und weil du uns liebst, hast du das mit dem Kreuz gepackt. Hast du das geschafft und die Kraft gehabt, unsere Sünde auf dich zu nehmen, obwohl du sündlos bist. Und sie mit in den Tod hineinzunehmen. Jesus, nun bist du auferstanden und hast die Sünde im Tod gelassen. Und deswegen können wir bitten, Herr, vergib du uns unsere Sünde. Vergib dir uns das, wo wir im Widerspruch zu dir leben oder gelebt haben. Herr, und danke, dass du jetzt fürsprichst bei Gott, dem Vater im Himmel. Und dass du ihm sagst, dass wir unsere Schuld bekennen. Wir dürfen jetzt erleben, dass du treu und gerecht bist und uns frei machst von all dem Widerspruch zu dir. Und wir dürfen im Glauben annehmen, dass wir jetzt deine Kinder sind, versöhnt mit dir. Dass wir wieder die Gnade haben dürfen, dein Reden und dein Wirken sehen und hören zu können. Und wenn wir dein Wort auftun, die Wahrheit deines Wortes zu erkennen. Herr, ich danke dir dafür. Segne du uns. Amen.